Hallo und herzlich willkommen zum Scheiß-Internet-Podcast, Ausgabe Nummer 37. Hallo Christian.
Hallo Johannes.
Wir haben uns mal wieder versammelt, um die Netzupdates der letzten zwei Wochen zu teilen mit euch. Es ist immer noch so ein bisschen Sommerloch, das heißt so richtig viel ist nicht abgegangen. Aber das Wenige, was passiert ist, ist es trotzdem wert, besprochen zu werden. Tagesaktuell, wie wir nun mal mit unserem 14-tägigen Erscheinungsrhythmus sind. Jetzt gerade, also zur Zeit der Aufnahme, wäre ich eigentlich gerne in Köln auf der Gamescom, bin aber nicht da aus Gründen, aber es ist Gamescom, will ich damit sagen. Was löst das in dir aus?
Das ist auch klar, wo das Sommerloch herkommt. Wenn die Leute alle rausgehen, um die Gamescom zu besuchen, dann ist da nichts mehr los im Netz. Ganz klar, logisch.
Stimmt, die ganzen Discord-Mods sind alle in Real Life unterwegs. Guter Punkt. Kein Wunder. Dieses ganze Reddit-Drama kann ja nicht parallel auch noch im Netz stattfinden.
Ja, das ist wieder nur Plopperei.
Die Dots sind connected. Ich habe noch nicht schon Schlägereien hinter Halle 8 gehört, so wie letztes Mal. War alles gefühlt ruhig. Ich habe heute mal in einen Livestream von Let's Hugo reingeschaut. Die haben sich alle relativ gesittet da, also jedenfalls in dem Stream unterhalten, habe auch noch nichts gehört. Also bisher alles ruhig. Montana Black war wieder da. Der hat irgendwie jetzt scheinbar einen offiziell mit der Messe abgesprochenen Stream gemacht, bei dem nicht die Hälfte der betroffenen Stände unterwegs abgeräumt wurden. Nein, leicht übertrieben, aber das scheint dieses Jahr sehr viel besser organisiert gewesen zu sein. Ja, ansonsten, ich glaube, die Netzresonanz fängt ja bei dem Event. Also natürlich gibt es so Vorberichterstattung, so welche Unternehmen sind überhaupt da. Vielleicht auch welche, je nachdem, was einen interessiert, welche Creator machen Meet and Greets oder wer ist auf welcher Stage vielleicht mal irgendwie und macht Programm. Ja, ich fand es sehr cool, dass mal wieder, achso, vielleicht sollte ich einen kleinen Transparenzhinweis, das habe ich mir gedacht, dass ich das nochmal dazu sage, kleinen Transparenzhinweis hier anbringen, weil A, ich ja selber Spiele entwickle und B, ich inzwischen mit meiner Spielefirma auch im Game-Verband bin, der mit der Köln-Messe zusammen die Gamescom ausrichtet, was natürlich heißt, dass ich möglicherweise ein bisschen biased bin, aber ich fand die ja auch vorher schon cool. Also nur vielleicht für euch als Hintergrundinfo, dass ihr, wenn ihr irgendwie Bedenken habt, dass ihr da wisst, dass ich sicherlich, ja, nicht komplett unparteiisch drüber reden werde, weil ich es aber halt auch cool finde. Deswegen mache ich das Ganze.
Ich Replies dazu mit dem Hashtag krasse Befangenheit 1L.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, ich höre immer Doppelgänger Tech Talk Podcast zum Beispiel und da sagt der Pip, einer der Hosts, sagt auch immer, wenn er bei irgendeiner Company über deren Zahlen oder über deren Strategie redet, wenn er da investiert ist, dann ja, hier Disclosure-mäßig, ich habe da Aktien von oder ich sitze da im Aufsichtsrat oder sowas. Deswegen dachte ich, es ist nicht so verkehrt, sowas im Fall eines potenziellen Interessenkonflikts zu nennen. Deswegen das als kurzer Transparenzhinweis.
Ja, also, das finde ich fair. Ich glaube, das sollte man so machen.
Ja, kostet ja auch nichts. Die Sichtbarkeit der Gamescom online, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, fängt so nach der Vorberichterstattung, wer kommt alles, was cool ist, einige große Player sind wieder dazugekommen. Letztes Jahr haben ja vor allem so die Mittelgroßen das gerockt und die Indies, die sind auch heute groß, also auch jetzt groß, aber ein paar von den großen Playern sind auch wieder zurück. Was ich sehr cool finde, auch ein paar etwas ungewöhnliche. Netflix zum Beispiel hat scheinbar eine riesige Area. Die wollen sich halt stärker in Games engagieren. Ja, also es gibt jetzt ja schon Games in Netflix und.
Stimmt, da war ja was. Wir haben ja sogar darüber berichtet, ich erinnere mich.
Ja, ich nehme an, dass das Teil von einer Gesamtstrategie ist. Ich meine, Google war mit Stadia ja auch relativ groß auf der Gamescom vertreten, so 2019.
Es fühlt sich für mich total weird an, der Gedanke. Netflix auf der Gamescom, die sind doch irgendwie falsch abgebogen, die wollten gar nicht nach Köln.
Ja, es passt halt, wenn sie das so vorhaben, auch ein wenig. Ja. Also, es Also ich bin happy drüber. Die sollen ruhig da sein. Jeder, der prinzipiell cool ist und da spannende Sachen beitragen kann, immer her damit.
Ja, ich glaube, selbstverständlich. Ich finde es einfach nur lustig.
Ja. Man erwartet es nicht, aber deswegen, ne, deswegen laufen die auch so ein bisschen unter hier Besonderheiten. Nintendo ist zum Beispiel wieder da. Das finde ich sehr cool. Gut, Microsoft Xbox war als, glaube ich, einziger oder einer von wenigen großen war letztes Jahr da. EA ist zurück. Ich glaube, CD Projekt war nicht da. Gut, die haben jetzt zum Teil auch alle wieder was anzukündigen. Insofern macht das für die vielleicht auch nochmal, ich sag mal, intern mehr Sinn. Aber ja, mich freut's. Das ist, finde ich, generell eine gute Entwicklung.
Also ein Kritikpunkt, der mir ja öfter begegnet ist, ist, dass man auf der Gamescom gar nicht wirklich was Neues sieht. Also irgendwie ist da die Erwartungshaltung, es ist eine Messe, Convention würde ich eher sagen. Da muss ja unbedingt jetzt das neue AAA-Game zu sehen sein. Das ist wohl eher nicht der Fall. Aber ich meine, man kann ja auch anderweitig sich unterhalten. Es muss ja nicht nur man ist ja nicht nur für neue Games da. Deswegen finde ich die Kritik ein bisschen, ein bisschen übertrieben, dass man so sehr drauf rumreitet.
Also, ich habe da ja nicht unbedingt die Perspektive, dass ich da mich viel mit solchen Ankündigungen beschäftigt habe. Mein Blick war schon immer eher auf den Indie-Bereich. Aber was ich so von den Journalisten, die darüber berichten, höre, ist, dass eigentlich klassisch gab es die E3 als Vor-Ort-Event früher im Juni. Da waren viele Ankündigungen, dann Weihnachtsgeschäft. Da gibt es dann zum Teil auch noch mal, ja, zumindest online noch mal Events inzwischen. Und dazwischen gibt es die Gamescom als Anspielmöglichkeit. Wenige neue Ankündigungen, sondern eher so das, was angekündigt wurde, kann man das erste Mal spielen. Das ist so klassisch so ein bisschen die Aufteilung einfach von der zeitlichen Abfolge der Events. Das, ja, ich weiß nicht, die haben sich ja auch entschieden für dieses Datum, also Game und Kölnmesse. Die werden sich, nehme ich an, also die Branche ist ja dabei. Also das ist ja ein Event von der Branche. Insofern werden sie sich ja was dabei denken. Für Indies ist diese zeitliche Abfolge nicht so relevant. Indies gehen am besten so ein bisschen den großen AAA-Veröffentlichungen aus dem Weg, wenn es im selben Bereich ist, und ansonsten machen solche Logiken da rein keinen großen Unterschied. Letztes Jahr fand ich, das hatte ich damals ja auch erzählt, fand ich das Event super cool, weil es so stark so diese Gaming-Kultur gefeiert hat, so stark diesen Community-Gedanken hatte. Auch wenn jetzt die Sache mit Montana Black damals ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, fand ich es auch
cool. Die andere Art von Gaming-Kultur.
Ja, im Prinzip ist es das. Und ich finde es auch cool, wenn junge Leute, ich sag mal, da auch einen anderen Zugang haben und das auch nochmal auf eine andere Weise feiern. Über Content-Creator, Streamer, YouTube, Creator, TikTok meinetwegen, da ist Gaming vielleicht noch nicht so groß wie jetzt auf den anderen beiden, aber könnte mir vorstellen, dass auch das stärker kommt. Also ich finde das völlig gerechtfertigt und ich finde es im Gegenteil begrüßenswert und beeindruckend, wie sehr für alle möglichen Creator, selbst solche, die nicht so primär Gaming machen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, Adi Totoro, weiß nicht, ob du den kennst, Schweizer Creator, hat jetzt für mich, ich glaube, der macht auch Gaming-Content zum Teil, aber ist jetzt für mich überhaupt nicht mit Games assoziiert. Vielleicht irre ich mich jetzt total, dann schreib mir das gerne, aber der ist zum Beispiel auch da. Deswegen, ich finde, das ist sehr interessant, dass sich das zu so einem Streamer, YouTuber Pflichttermin entwickelt hat. Und natürlich gibt es da so Meet and Greets und die Leute werden zum Teil auch gebucht oder sind auf irgendwelchen Bühnen. Aber ich finde das irgendwie cool, dass sie das geschafft haben, so dieser zentrale Anlaufpunkt für eine ganze Menge von solchen Communities zu sein. Selbst wenn die nicht bei weitem nicht nur Gaming machen. Natürlich betrifft das auch zum Beispiel Cosplayer. Auch die, da gibt es auch andere Events, aber auch für die ist die Gamescom, glaube ich, wahrscheinlich das größte oder zumindest ein sehr wichtiges Event. Aber das finde ich halt so, deswegen finde ich diesen Event-Charakter auch so super. Das ist dieses Vor-Ort. Das war ja letztes Jahr gab es ja noch ein paar Leute, die wegen Corona-Bedenken damals nicht hingegangen sind. Kann ich verstehen. Die sind, glaube ich, alle auch heute wieder da. Da gab es ja noch entsprechend auch ein bisschen Kritik, dass, ja, ist das vertretbar, so viele Leute da zusammenzubringen? Ich habe jetzt nicht gehört, dass es da im Nachgang irgendwie, weiß ich nicht, mehr Probleme gab, als man jetzt, weiß ich nicht, als man im Schnitt sonst irgendwie in NRWE hat. Spaß. Ja, die Zahlen sind da tatsächlich etwas höher als hier, aber ja, weiß ich nicht. Aber dieses Leute zusammenbringen und Communities zusammenbringen, deswegen glaube ich auch, dass es eine clevere Entscheidung auch von den Großen ist, da wieder mitzumachen. Auch wenn vielleicht, ja, ich meine, es gibt immer Leute, die irgendwas kritisieren. Ne? Wir haben im Vorfeld über einen Artikel gesprochen, der meint, es werden zu wenig Spiele und zu viel Bohai finden da statt. Aber meiner Meinung nach ist das genau was um die Games drumherum existiert und im Prinzip so Hand in Hand geht und das Ganze auch noch unterstützt. Und deswegen macht es das auch zu einem noch cooleren Event, als es wäre, wenn du nur Messebooths mit einzelnen Spielen hättest. Und das sage ich als Spieleentwickler. Ich finde das gerade cool, wie sich da Jugendkultur, wie sich da Popkultur entwickelt und wie sich da Communities und Fans, ja, wie die sozusagen ihre eigene Welt da drum bauen. Und mit wie viel Herzblut, Engagement die Leute da einfach unterwegs sind. Also deswegen, ich finde das cool, dass es da einen Aufschwung gibt. Was ich eigentlich jetzt gerade eben sagen wollte, das, was am meisten online heute noch von der Gamescom ist, ist die Opening Night Live. Hattest du da irgendwas von mitbekommen?
Nee, leider nicht.
Also das ist, findet zwar auch vor Ort statt, auch mit Publikum, aber das ist eigentlich, würde ich mal sagen, eher so der Part, der direkt das Web adressiert. Das ist sozusagen ein großes Showformat mit Jeff Keighley. Das ist ein, eigentlich glaube ich, ursprünglich ein Spielejournalist, der macht aber inzwischen so, ja, mehrere solche Shows. Unter anderem eine, die möglicherweise die E3 in ihrer Rolle ersetzen könnte. Das Summer Game Fest, muss man mal sehen. Das war so die Spekulation in dem Bereich. Und der bringt so ein bisschen internationalen Glamour und internationale Connections zur Gamescom. Zumindest ist das so ein bisschen die Wahrnehmung. Also auch da, ne, es gibt immer Leute, die sagen so, ja, keine Ahnung, man könnte dieses und jenes besser machen. Jasmin Gnu war dieses Mal mit auf der Bühne als Co-Moderatorin. Stimmt das? Jasmin Gnu? Hänge ich gerade. Ich glaube, es war Jasmin Gnu. Müssen wir gleich nochmal nachrecherchieren. Jedenfalls eine, vielleicht war es auch Reefed, das wäre mir gerade sehr unangenehm, wenn ich die verwechselt hätte. Jedenfalls eine deutsche Streamerin, eine sehr große, vielleicht kannst du das gerade kurz parallel nochmal checken. Da wurde dann gesagt, okay, man hätte ihr irgendwie eine größere Rolle in der Show geben können, aber wie gesagt, es gibt eigentlich immer irgendwie Kritikpunkte. Ich finde das sehr interessant, dass es so dieses Glamour-Strahlformat hat, weil natürlich, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt zum Beispiel aus den USA oder aus Asien zu der Gamescom reisen, da gibt es schon welche, aber ich glaube, es ist auch gut, wenn man, dass die Messe auch online mit diesem Event von eben internationaler Strahlkraft stattfindet und dann hat man halt danach die Messetage erst einen Fachbesuchertag, dann die Publikumstage und am Wochenende im Prinzip nur noch Publikumstage. Ich weiß gar nicht, ob der Business-Bereich da überhaupt noch offen hat, ehrlich gesagt. Ja. Und wir werden mal sehen, jetzt Aufnahmezeitpunkt ist Donnerstagabend, wir werden mal sehen, was noch so passiert. Ich hoffe, dass es ruhig bleibt und wir nicht wieder so komische, weiß ich nicht, Streitereien und in der Content-Creator-Szene erleben, über die wir dann berichten müssen. Bisher, wie gesagt, ist nach meinem Kenntnisstand alles ruhig geblieben.
Ja, wie unser Glück das halt immer so will, wahrscheinlich wird morgen irgendwas total Spektakuläres stattfinden und dann ist das nicht in dem Podcast drin. Und wenn wir dann in 2 Wochen darüber berichten, das ist doch alt. Ja, da haben wir ein Händchen für.
Könnte passieren. Ja. Ja, also Stand einfach heute.
Müsst einen täglichen Podcast machen, ne? Am besten live.
Ich hätte Spaß.
Ja, Idee ist verlockend.
Wir müssten einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, wir müssten einfach nur so viele Leute haben, die uns hier per Steady unterstützen, dass wir uns das leisten können. Dann.
Das ist ja dieses Ding, ne? So wie Leute, die sich überlegen, ihren Job zu kündigen, um dann Vollzeit YouTube zu machen. So, dann hast du so eine Durststrecke, aber erst dadurch, dass du das machst, kann das klappen. Aber das ist im Grunde genommen so eine Kombination aus Lotto und Russisch Roulette.
Ja, so ungefähr. Also ich hätte jetzt ein Ei-Problem dazu gesagt, aber das bringt natürlich die Dramatik sehr viel weniger auf den Punkt, das ist richtig.
Ja.
Also ich habe nochmal gerade geschaut, Jasmin Gnu war mit Moderationsunterstützung für Geoff Keighley. Konnte man sich live anschauen, also sowohl vor Ort, das war aber glaube ich relativ teuer sogar. Da war aber natürlich viel Gamespresse, viele Entwickler. Und entsprechend aber auch im Stream online. Das habe ich online geschaut. Das ist sozusagen der Event, der Moment, wo auch noch die ein oder andere Ankündigung rausgefallen ist. Wobei, ich meine, wir sind jetzt kein Games-Podcast, da müssen wir nicht in die Details gehen, aber einfach so als, das ist so die Verankerung im Web, wo die Gamescom, glaube ich, am nächsten am Internet geschehen als Messe dran ist. Wie gesagt, die einerseits teilen natürlich alle Teilnehmer, alle Ausstellersachen und über die Communities der Creator passiert dann natürlich eine riesige Menge. Du wirst wahrscheinlich auf TikTok und YouTube, Instagram, Twitter, /X riesige Mengen Content mit Gamescom-Bezug finden. Anders als auf der Tagesschau-Seite, da ist das irgendwie erstaunlich unterrepräsentiert, wenn man und zum Beispiel berücksichtigt, dass immerhin Robert Habeck himself dieses Jahr sozusagen die politische Eröffnungskeynote gehalten hat. Letztes Jahr hätte er es tun sollen, da kamen irgendwelche Implikationen des Ukraine-Kriegs dazwischen. Und er hat sich dieses Jahr sozusagen dafür entschuldigt, dass es nicht ging und gesagt, wie viel Freude sie macht, dass er es jetzt tut. Die Branche war ein bisschen davon enttäuscht, dass er nicht weiteres Geld für die Bundesförderung mitgebracht hat. Das ist bedauerlich, aber immerhin war er da und das ist ja schon mal ganz cool. Und er hat sich auch, finde ich, recht wohlwollend zur Branche und dem Thema Games geäußert. Das ist ja auch nicht ein absolutes, wie soll ich sagen, absolut selbstverständlich, wenn man sich die Einlassungen von manchen früheren Politikergenerationen anschaut. Ja. Zum Thema Games. Jo, ich würde sagen, das reicht für den Moment oder haben wir noch was vergessen?
Och, da gibt es bestimmt noch einiges, aber...
Tragen wir dann nächstes Mal nach.
Genau, weil die spannenden Sachen, wie gesagt, die passieren garantiert morgen.
Ich warte drauf. Oder am Wochenende. Aber wahrscheinlich morgen, einfach weil dann der Podcast rauskommt. Ja, gut. Ein paar Leute sind nicht bei der Gamescom, die da vielleicht wären. Habe ich heute im Stream schon gehört, so ja, was ist denn mit Papa Platte, ist der hier? Und der ist nicht da. Kevin Teller ist nicht da. Trimax ist nicht da. Also einige der sehr großen Streamer sind nicht da. Romatra ist nicht da. Das ist eigentlich eine kleine News, aber weil die da sehr gut anknüpft, dachte ich bringe sie hier. Weißt du, was da los ist?
Nee.
Seven vs. Wild ist los. Die Aufzeichnung läuft gerade. Also das große Survival-YouTube-Format von Fritz Meinecke. Wir hatten das ab und an mal erwähnt, letztes Jahr, als die zweite Staffel lief. Jetzt, dass die Vorbereitungen für die dritte Staffel liefen. Jetzt ist die Aufzeichnung gerade, das heißt, die Leute sind in Kanada. Ich glaube, im Moment müsste das noch laufen. Zumindest sind sie noch nicht wieder da. Und das heißt, wenn euch jemand erzählt, hey, kommt zur Gamescom, weil Papa Platte, Drymax oder Romatra sind da oder Reese, dann ist er schlecht informiert. Wir dürfen gespannt sein.
Also verstehe.
Es gibt natürlich ganz viele Gerüchte drum, irgendwelche Notfälle werden passiert, keine Ahnung. Wenn man in die Tiefen des Webs gräbt an der Stelle, dann findet man alles mögliche Spekulationen über den genauen Ort, wo die Aufzeichnung stattfindet und so. Aber ich glaube, das ist alles, hat alles weder Hand noch Fuß, deswegen gehen wir da nicht weiter rein. Aber ich dachte, ich gebe euch diesen kleinen Side-Fact noch dazu. Ne, das, nicht, dass ihr enttäuscht seid, weil ihr Kevin auf der Gamescom treffen wolltet.
Ja, was nehmen wir als nächstes?
Ich hätte zwar noch ein Games-Thema, aber ich glaube, das packen wir in die Kurznews. Sollen wir zum Thema, zur Richtung Cloud gehen?
Ja. Genau, diese Cloud-Sachen, ich hatte zuerst auch gedacht, das wird Kurznews, aber wenn man drei kurze zusammenfasst, ist das ja quasi auch eine große. ja, es gab so diverse Vorfälle, die mit Cloud Computing zu tun haben, das häuft sich so. Also alles ist jetzt Korrelation, glaube ich, hoffe ich, das hängt nicht direkt zusammen, was da passiert. Aber ich glaube, ich versuche es mal chronologisch halbwegs korrekt hinzubekommen. Da wäre das der älteste Vorfall Microsoft. Das ist jetzt durchaus ein paar Wochen her. Ich habe noch ein bisschen darüber gelesen und das brodelt immer noch, weil was da passiert ist, in der Microsoft Azure Cloud ist ja ein sogenanntes Token abhanden gekommen. Jetzt ohne zu sehr in die technischen Details zu gehen, aber so ein Token, das ist sowas wie sag mal, wie erklärt man das vereinfacht? Im Grunde genommen wie so ein Textstring, der Bedeutung hat im Security-Kontext. So, das heißt, da ist ein altes Token geklaut worden. Und normalerweise, was dann passieren sollte, ist, dass Microsoft merkt, das Token ist abhanden gekommen und sorgen dann irgendwie technisch dafür, dass das keine weiteren Implikationen hat. Was stattdessen passiert ist, ist, dass das irgendwie verschleppt wurde und dieses Token hat sich als viel mächtiger herausgestellt, als es sein sollte. Und das führte dazu, dass, jetzt weiß ich die Anzahl nicht mehr, aber eine niedrige zweistellige Zahl von größeren Kunden unberechtigte Zugriffe auf ihre Azure Cloud hatten. Durch bösartige Hacker oder wie sagt man. Ja, und was Microsoft daraus gemacht hat, macht das Ganze besser statt schlimmer. Und zwar haben sie versucht, das irgendwie zu vertuschen, schön zu reden und haben auch in ihren Pressemitteilungen da eine sehr, euphemistische Sprache verwendet. Also auch Begriffe, die das Ganze so, wurde dann mal so was mal ausgelesen, wurde da mal weiterverwendet, versuchen halt so ein möglichst negativ konnotierte Begriffe zu verwenden, also natürlich auf Englisch, aber ja, verstehst du die Idee. Da gab es dann noch mehrere Nachfragen von der Presse zu so diversen Details dazu und das meiste davon wurde einfach nicht beantwortet. Das heißt, die Faktenlage ist absolut unnötig unklar. Also unnötig aus Sicht von Kunden und Presse. Was Microsoft sich dabei denkt, weiß man natürlich nicht, wenn sie sich nicht sauber äußern.
Ja.
Das ist halt nicht ohne, weil Microsoft Azure wird von sehr vielen großen Firmen und auch vielen Privatleuten indirekt verwendet. Aber also hauptsächlich sind es eben die großen Kunden, die sich da Sorgen machen, ob jetzt da eine Gefahr besteht für deren ganzen System, was da alles dran hängt. Es könnte ja sowas wie Azure Active Directory betroffen sein. Da könnte irgendwie Spaß mit Cloud Exchange, also das, was man dann mit Outlook nutzt, passieren und so weiter. Also man weiß halt nicht genau, was das alles bedeutet, wenn Microsoft sich da unklar äußert. Ne? Cloud ist ja intransparent und wenn die nicht genau sagen, wo jetzt das Problem ist und was da alles jetzt kaputt geht oder unsicher wird, hat man schon ein bisschen blödes Gefühl bei. Ja, also zumal dieses ganze Azure ja darauf ausgelegt ist, dass man im Grunde genommen, dass man seine ganze Firma da reinlegt, IT-technisch. Ja, die Cloud ersetzt ja gefühlt deine komplette Netzwerkinfrastruktur. Schon ein hartes Stück und die Artikel, die darüber geschrieben werden, also ich habe zum Beispiel erstes Papierzeug da Heise IX gelesen, also das liest sich, ich nenne das, wie sagt man so schön, professionell angepisst, der Schreibstil. Also da sind Leute ziemlich bösartig enttäuscht von dem, was Microsoft da tut, wie sie damit umgehen. Ja, das waren so die einen. Dann was anderes, was passiert ist, ist besonders kurios, weil das überschreitet so die Grenze vom Cyberspace zum Meatspace. Wollte ich immer schon sagen. Wobei eher der Plastikspace. Da sind nämlich ein paar 3D-Drucker ausgerastet. Es gibt da diesen Hersteller Bamboo Labs. ein fleißiger Konkurrent zu Prusa, die ja bekannt sind für ihre, ja, unter anderem für die Person Josef Prusa, die den ganzen Kram irgendwie großgezogen vermarktet hat und da mit seinem Gesicht auch groß drin steht. Sehr bekannte Drucker mit viel Open Source, diese Prushas, und direkte Konkurrenz aus China ist eben Bamboo Lab. Da sind unter anderem irgendwie ehemalige Leute von DJI, dieser Drohnenentwickler, mit dabei. Bamboo Lab Drucker sind hardware-technisch wirklich geil. Software ist man sich nicht ganz so sicher, unter anderem, weil die halt proprietär und closed source ist. Das hat so in diesem, ja, wie sag mal, mehr von Open Source Fan genutzten oder betriebenen Hobby des Makings und 3D-Printings ein Geschmäckle, dass da eben dieser Drucker so ein geschlossenes System ist an der Stelle. Ja, diese Bamboo Labs, die haben die Besonderheit, dass sie einen Cloud-Service nutzen. Also man kann über die Cloud seinen Drucker überwachen. Also da die kommen mit einer eingebauten Kamera und einem Licht. Dann kann man so von Remote zum Beispiel zugucken, wie der druckt. Kann den auch fernsteuern. Man kann die Druckaufträge über die Cloud vergeben. Also kann ich zum Beispiel, wenn ich gar nicht zu Hause bin, von woanders aus mir einfach ein Modell runterladen oder eins in CAD entwickeln. Schiebt das in die Cloud und sagt, druck mir das aus, und dann konvertiert die Cloud auch das Format passend und gibt das an den Drucker weiter und der macht es dann. Soweit so gut, in der Theorie ja eine geile Sache. Jetzt hatten die aber das Problem, die Cloud ist mal kurz ausgefallen. Die hatte ein oder zweimal so einen richtig heftigen Schluck auf für eine Zeit lang. Und Leute haben aber weiterhin versucht, ihre Aufträge in die Cloud zu laden, also zum Teil dann auch, wie Leute halt das so machen mit klassischen Druckern, machen sie auch mit 3D-Druckern. Wenn es beim ersten Mal nicht druckt, drücke ich noch dreimal auf den Druckknopf. Und genau wie bei handelsüblichen Druckern, die Feinstaub auf Papier pressen, macht der 3D-Drucker durch das Design der Cloud anscheinend das Gleiche. Da ist so eine Warteschlange. Und dann ging die Cloud wieder online, so mitten in der Nacht für einige Leute. Und der Drucker hat dann halt das allerdings nicht schön in Reihenfolge gedruckt, sondern einen schönen Mischmasch an Datensalat interpretiert, der dann zur Selbstzerstörung der Geräte führte, weil das Ding sinnlose Befehle umgesetzt hat. So versucht, ohne den Extruder vorzuheizen, das Filament durchzudrücken und sowas. Oder den Extruder dann mal gegen das LiDAR gepresst, irgendwie solche Sachen, die normalerweise nicht vorkommen. Also das hat Hardware-Schäden verursacht.
Sehr, sehr uncool. Ich hätte ja jetzt gesagt, theoretisch, ja. Es ist so ein bisschen ein 3D-Drucker-Äquivalent von Papierstau, aber das stimmt ja gar nicht. Es ist ja eigentlich viel dramatischer.
Ja, also der handelsübliche Drucker beim Papierstau steigt dann meistens mit einer Fehlermeldung aus. Der 3D-Drucker merkt einige Fehler auch, aber diese speziellen Sachen nicht. Also was er zum Beispiel merkt, ist, wenn er komplett überhitzt, dann geht da auch eine Notabschaltung. Also ein Brand ist dadurch recht unwahrscheinlich. Mhm. Aber man will es auch nicht drauf ankommen lassen.
Nein.
Also theoretisch kann ein 3D-Drucker, wenn er keine Notabschaltung hat, einen Brand auslösen. Zumindest diese FDM-Drucker. Es gibt auch andere, die zum Beispiel Resin-Drucker, die mit UV-Licht arbeiten, da ist das Risiko nicht. Wer da Angst vor hat, der sollte sich mit Resin-Druck beschäftigen, Side Note. Ja, also ziemlich übel. Da richtet die Cloud mal physikalischen Schaden an. Ja. Customer Support hält sich da im Moment noch ein bisschen zurück, aber man vermutet, dass sie erstmal untersuchen, was genau da passiert ist und wieso das System das nicht abgefangen hat und warum da so ein Datensalat ankommt, anstatt dass er gelöscht wird, weil nicht plausibel. Und dann werden die wahrscheinlich auch den ganzen Unmengen an Support-Anfragen nach und nach antworten. Im Moment sind die Leute sehr unglücklich, zumindest was man in dem verbliebenen Trümmerhaufen von Reddit so lesen kann. Reddit, die rauchende Ruine, ist auch eine Art Cloud. rauchende Ruine trifft auch sehr gut als Beschreibung, was dem dänischen Anbieter Cloud Nordic passiert ist. Die haben irgendwie eine Umstellung ihres Backup-Systems gemacht, nicht ganz aufgepasst und waren dadurch anfällig für Ransomware.
Autsch.
Und die Ransomware hat dann effektiv so ziemlich alles weggemacht. Ich dachte eigentlich, die verschlüsselt das, um dann Geld zu fordern, um das dann wieder zu entschlüsseln. Ist mir jetzt nicht ganz klar, was da passiert ist, aber Ergebnis war, dass fast alle Kundendaten verloren gegangen sind.
Ja, nicht sehr geil. Also, der klassische Weg wäre natürlich tatsächlich die Daten zu verschlüsseln und dann Geld für den Key zu nehmen. Aber manchmal weiß ich nicht, vielleicht ist sowas auch buggy. Es gibt aber auch scheinbar so Troll-Ransomware, die tatsächlich die Sachen nur löscht. Vielleicht ist ihnen sowas passiert. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist.
Moment, vielleicht habe ich den Artikel auch. Es liest sich ein bisschen seltsam was. Also ich habe das auf Golem gelesen. Anscheinend, okay, es ist doch nicht gelöscht, aber sie kommen halt nicht mehr dran, weil sie noch nicht wissen, wie sie es entschlüsseln können. Anscheinend haben sie das Lösegeld nicht gezahlt. So rum, sorry, habe ich gerade Unsinn geredet. Aber das ist ja aus Sicht der Kunden trotzdem erstmal weg.
Das stimmt. Das, ja. Das
vielleicht kommt es ja noch bitter mal wieder, vielleicht kriegen sie es ja hin. Vielleicht, also oftmals ist das der Fall, dass irgendwelche vertrottelten Script-Kiddies Ransomware schreiben. Die haben dann die Grundlagen der Kryptographie nicht ganz verstanden und liefern eben auch die Methode versehentlich mit, wie man das wieder entschlüsselt kriegt, weil sie, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen falsch initialisieren in den Funktionen und so weiter. Dann kommt man manchmal ganz leicht drauf, wie der Rückweg ist zu der Originalversion der Dateien. Muss man aber auch erstmal finden, sowas dauert. Ja. Und naja, die kamen dann so um die Ecke. Good news, everyone. Ihr könnt zumindest jetzt neue Accounts anlegen. Beziehungsweise mit leeren Web- und E-Mail-Servern starten. Ja, yay. Ich weiß nicht, ob das jetzt viele Leute in Anspruch nehmen werden. Wobei das DNS auch noch hakt anscheinend. Also okay, vielleicht zumindest übergangsweise einen anderen Provider suchen.
Autsch.
Ja, das ist sehr, sehr bitter.
Ja.
Und das ist besonders in dem Kontext bitter, dass man Cloud Storage oftmals als, wie sagt man, ja, als so eine Art Schutz- oder Sicherheitsnetz gegen Ransomware-Angriffe sieht. Also du sagst dann, okay, ja, Ransomware ist jetzt ein Risiko für mein Unternehmen. Was mache ich? Ja, ich habe ja ein Cloud-Backup. Alles gut. Wenn natürlich ausgerechnet die Cloud dann die Ransomware bekommt, ja, nicht so gut. Sollte man vermeiden. Tut mir jetzt ein bisschen leid für die Leute von Cloud Nordic. Ja, da möchte ich jetzt nicht Admin sein. Ich glaube, das ist auch genau das, was die Leute in den Kommentaren zu dem Golem-Artikel geschrieben haben. Das war auch mein erster Gedanke. So, uff, Chef, ich hab Malheur.
Also, ja, ich habe kurz geschaut, das ist offensichtlich passiert, als sie halt Hardware tatsächlich umgezogen haben in einen, also infizierte Hardware, die damit in einem Netz war, in dem halt auch Backup und Verwaltungssysteme waren.
Oh.
Also wenn das stimmt in dem Artikel, so ein bisschen, weiß ich nicht, die Viren eingeschleppt.
Oh, das ist natürlich ein ganz fieser Fall von, wie sagt man, also aus dem Netzwerksegment ausgebrochen. Natürlich das infizierte Zeug händisch rübergetragen wird und dadurch in einem anderen Netzwerksegment liegt, dann hilft natürlich diese Isolation nicht mehr an der Stelle.
Na gut, wenn du isolierte Subnetze dafür verwenden würdest, könntest du das natürlich unabhängig davon, wo die Hardware steht, tun, aber gut, das war wohl eher Security by Zufall. Vorher.
Ja, jein, also meistens macht man das so ein bisschen, sag mal, dass das koinzidiert, also dass das virtuelle Netzwerksegment auch an die physikalischen Ports gebunden ist. Und wenn du das dann umziehst, quasi in ein anderes Rack tust, dann nimmst du dann auch den danach das andere Netzwerksegment. Weil es kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Rekonfigurieren war an der Stelle.
Oder? Ist Koinzidenz nicht ein anderes Wort für Zufall? Egal.
Not quite. Man lässt es korrelieren, bewusst.
Okay.
Ja.
Ich habe noch eine Cloud-Sache, aber da wir gerade bei Cybersecurity sind, passt eine kleine Side-Note, die jetzt schon etwas älter ist, einen Monat, aber sie passt hier trotzdem hervorragend. Weißt du, was man dagegen tun kann, dass man über Cloud-Risiken und dieses fiese Internet angegriffen werden kann? Google ist Cybersecurity-mäßig schon wieder absolut Bleeding Edge, sage ich mal, an der...
Ein Stecker ziehen?
Genau. Google is cutting off Internet access for some employees. Here's why. Also Gerüchten zufolge hat Google jetzt Leute, die offline arbeiten wegen Cybersecurity-Risiken. Ich weiß nicht, das klingt so voll wie so ein Trollpost, aber es ist ein News, die es in mehrere Outlets geschafft hat. Es mag also stimmen.
Da wittere ich Clickbait, ganz ehrlich, weil also das klingt ja, als würde man die in so einen isolierten Raum setzen, wo dann nur so ein Stromkabel und ein Laptop ist und darum Faradayscher Käfig. Nee, ich glaube, dass sie einfach an so richtig sauber isolierten Maschinen arbeiten, um eben da Risiken zu vermeiden und dann einfach einen zweiten Rechner haben für Recherche auf Aufgaben, zum Beispiel zu googeln. Ich glaube so nicht, dass Google die Leute nicht googeln lässt. Also, nee.
Ja, also Google will provide participants with desktops that cannot connect to the internet and can only access internal web tools, Google Search, Google Drive and Gmail. Also,
ach so, wenn man Google Search natürlich als internes Tool bezeichnet.
Okay. Ja, als Google musst du das wahrscheinlich so sehen.
Frage der Perspektive. Ja, wir haben hier so ein Intranet. Ja, was denn? Ja, Google. Ah. Okay. Gut genug.
Ja.
Also. Ja, gut, wenn du natürlich den Chrome-Browser als persönliche Eigenentwicklung betrachtest, ne? Völlig andere Perspektive.
Ja.
Also halb so wild. Ich glaube, sie kommen zurecht und sind damit ganz glücklich.
Es wird das wahrscheinlich. Ich meine, Richard Stallman arbeitet nur so, muss man auch mal sehen. Also, ja. Gerüchten zufolge.
Also. Ja, aber aus anderen Gründen.
Ist es wegen der Zehennägel?
Thanks, I hate it.
Entschuldigung, ich habe da, glaube ich, da sind wir zu sehr in ein Rabbit Hole eingebogen.
Gibt es die Seite rms.sexy noch?
Das weiß ich nicht, die kenne ich nämlich nicht. Aber das ist vielleicht auch besser so, wenn ich das aus der URL schließen darf.
Ja, die ist ganz cool. Das ist einfach, die zeigt dir einfach random Bilder von Richard M. Stallman, wie er irgendwo sitzt mit seinem ThinkPad.
Ah ja, na gut, das geht ja noch. Ich habe noch
kommt da nicht.
Einen kleinen Nachtrag zu dem Microsoft-Thema. Einerseits, das kam ja irgendwie auf, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest, weil jemandem aufgefallen ist, dass seine E-Mail-Konten, irgendwie Exchange Online und Outlook.com, war wohl das, wo man es zuerst bemerkt hat, weil jemandem aufgefallen ist, dass seine E-Mail-Konten gehackt waren. Jemand soll das US State Department möglicherweise gewesen sein. Nicht Microsoft, um das mal zu betonen. In Deutschland wäre das nicht passiert, aber böse. Das heißt, das ist denen nicht mal selber aufgefallen, mutmaßlich. Und so ein kleines, pikantes Nebenthema dabei ist, dass man das auch scheinbar gar nicht, also jedenfalls laut diesem Heiser-Artikel, gar nicht bemerken konnte, wenn man nicht so ein Premium-Abo für irgendwelche Logdaten besaß.
Ah, ja, richtig. Das ist eins der harten Kritikpunkte, die Microsoft da sich eingetreten hat, dass sie ganzen Security-Komponenten nur gegen Aufpreis anbieten. Und ja. Es gibt ja so einen Trugschluss, den ich ganz oft penetrant kritisiere, dass Leute immer noch glauben, Cloud Computing wäre eine Möglichkeit zur finanziellen Optimierung, also um die Infrastruktur günstiger gebacken zu bekommen, outsourced man sie in die Cloud. Das ist Unsinn. Es ist genau andersrum. Cloud ist die teurere Variante, die dir ganz viel abnimmt und realistisch, wenn du genau liest, was du da kriegst und was nicht, nimmst du sowieso immer eine sehr, sehr teure Variante. Und das ist bei Microsoft genauso mit ihrem ganzen Azure und wie es alles heißt. Wenn du es vernünftig betreibst, dann endet das damit, dass du eine ziemlich fette Lizenz kaufst und es richtig ins Geld geht. Es ist halt ein bisschen intransparent und du kommst halt sonst auf die Idee zu überlegen, dieses Security-Paket, was die Sachen irgendwie, weiß ich nicht, 75% teurer macht, das kann ich doch irgendwie anders erschlagen. Und dann fängst du dann an, obwohl du Cloud hast, die dir die Sachen abnehmen sollen, convenient macht, fängst dann an zu basteln und hast gar nicht im Blick, was man alles machen muss für Cloud Security. Cloud Security ist richtig schwierig. Und da sollte man wirklich nicht dran sparen. Und deswegen ist es ein Trugschluss, Cloud ist günstiger. Wenn du die verantwortungsvoll betreibst, eben auch mit Cloud Security, ist Cloud einfach ein richtig teurer Spaß. Und es wird nicht ganz transparent gemacht, aber spätestens, wenn du mal drüber nachdenkst, was das heißt, dass es einen Vendor-Login gibt, du kommst da nie wieder raus und Microsoft erhöht regelmäßig die Preise. Spätestens dann sollte der Groschen fallen, dass Cloud eben die, wie sagt man, der Bugatti unter dem Computing ist. Das ist was für die Reichen.
Ja, naja, das Login können bestimmte Großkonzerne ja ganz gut. Gibt ja auch noch mehr große Cloud-Betreiber, die mir da einfallen würden.
Also das Vendor-Login ist kein Microsoft-Only-Feature. Das können die anderen und versuchen die anderen genauso.
Deswegen muss man sich da überlegen, welche, wie soll ich sagen, welche Abhängigkeiten man sich zulegt, wenn man sich dafür entscheiden kann. Also, naja, nachdem Microsoft also da so einen schönen Generalschlüssel für Backdoor-Zugriffe, unter anderem über auf irgendwelche Abgeordneten, die irgendwas mit Taiwan zu tun haben, hat rumliegen lassen und offensichtlich nicht sehr um Aufklärung bemüht war. Kommen wir zu dem anderen Cloud-Thema, wo du gerade angeknüpft hast, nämlich die Kosten. Da habe ich einen wunderbaren Rundumschlag gelesen, wo sich jemand mal ausgekotzt hat, dass der ganze neue Internet-Scheiß eigentlich dasselbe wie, also dasselbe kostet wie der alte und auch nicht wirklich besser wäre. Der macht das Thema fest an den Themen Streaming versus Kabel-TV in den USA, Thema Uber versus Taxis und Thema Cloud versus Selbsthosten. Und in allen drei Bereichen macht er so ein bisschen, also es ist natürlich so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung auch, aber es ist jetzt auch, also man, es ist jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen zu sagen, ja, okay. Letzten Endes, nachdem die Anbieter jetzt durch Sparmaßnahmen die Leistungen immer mehr einschränken und die Preise gleichzeitig erhöhen, zum Teil. Ich sag mal nur, ja, Netflix zum Beispiel eigentlich. In diesem Moment bist du halt irgendwann nicht mehr besser. Und das heißt, du hast dann halt nur vielleicht neue Anbieter oder vielleicht auch stärker zentralisierte Anbieter, die vielleicht auch noch höhere Margen haben. Aber letzten Endes hast du als Kunde, als Nutzer nicht mehr so den geilen Kosten- oder Komfort- oder Leistungsvorteil. Und das passt ja total auch in diese Cloud-Argumentation, die wir schon eine ganze Weile gesehen haben oder selber auch vertreten haben, so dass wahrscheinlich es sich vielfach lohnt, die Cloud nur für Skalierung zu nutzen und sobald ich weiß, was ich brauche, das Ganze selber zu betreiben. Wie das ja zum Beispiel 37 Signals, ne, wir hatten den Blogpost von David Heinemeier Hansen verlinkt und andere inzwischen auch tun. Ich habe das auch von jemandem, der genau sowas anbietet, gehört, da gibt es eine gewisse Nachfrage zu.
Ja, also gerade so Cloud Computing, wenn es darum geht, zum Beispiel, ja, dass man sich die GPU-Cluster in seiner Firma spart und lässt das dann in der Cloud stattdessen berechnen. Solche Sachen sind richtig, richtig teuer. Was anderes, was auch jetzt lustigerweise richtig teuer wird und das mit guten Gründen, sind IPv4-Adressen bei AWS. Weil so diese Basics von Marktwirtschaft, so Angebot und Nachfrage, naja, IPv4-Adressen, das Angebot ist ziemlich genau begrenzt, die Nachfrage nach Adressen steigt. Also, was tut der Preis? Er steigt. Und wo hatte ich die Zahlen? Das waren wie 0,00 noch was Cent auf 44 Euro pro Stunde pro Adresse. Der Preis steigt ziemlich signifikant. Nebenbei bleibt aber IPv6 weiterhin günstig, weil der Kram wird komischerweise nicht knapp.
Hä, ist das eine Designsache oder wie?
Also wegen den paar Bit, ich weiß ja auch nicht, wie das zustande kommt. Das
ist wahrscheinlich, also, weil irgendwo ist halt IPv4 cool geworden und jetzt wollen das alle. Also so ist ja immer.
Ja, das ist halt so eine seltene Rarität, so wie wenn man irgendwie, weiß ich nicht, einen Oldtimer kauft, also so alte Möbelstücke aus dem Mittelalter oder so, ich meine, da werden ja auch keine neuen mehr gebaut.
Drake hat einfach in seinem neuesten Video irgendwie ein IPv4-Shirt Adresse getragen und jetzt braucht jeder eine. Kennt man, man kennt es.
Ja.
Dieselben Prozesse überall einfach. Demnächst großer Drop, alle Leute stehen in der Schlange für die, weiß ich nicht, für so eine limitierte IPv4-Kollektion, die von Balenciaga veröffentlicht wird. Nur
wird original mit
NFT und T-Shirt.
Man wird anfangen, von einer IPv4-Blase zu reden.
Ah. Ich glaube, ich.
Die Blase muss platzen.
Kann man bei Ripe investieren? Ich weiß es nicht. Tja.
Vielleicht sollte man seine IPv4-Adressen sicherheitshalber in die Blockchain legen, damit die einem keiner wegnimmt.
Ja, genau. NFT, Blockchain, die Stuff, man kennt.
Ah, wild.
In der Tat haben wir noch große Themen. Ansonsten würde ich zu den Kategorien wechseln. Aber vielleicht habe ich was vergessen.
Ja, ich glaube erstmal Kategorien. Kategorien sind gut.
Dann,
den Rest machen wir dann so klein hinten dran, wie immer.
Genau. Dann machen wir doch mal Kategorien.
Ja. Warte mal, wie haben wir das immer gemacht? Ich eine, du eine, ich eine. So war das immer, ne? Podcasting ist hart, let's go shopping. Ich fange mal einfach an. Also, als Account der Folge habe ich mir diesmal überlegt, euch einen YouTube-Account zu empfehlen. Mag vielleicht ein bisschen ungewohnt klingen, dass ich jetzt einen wähle, der auf die 1 Million Subscriber zusteuert, aber ich habe das Gefühl, ist nicht so besonders bekannt in Deutschland. Deswegen vielleicht für unser Publikum hier interessant. Ist eine Makerin, glaube ich, aus Portugal mit dem tollen Namen, also Channel-Namen Get Hands Dirty. Und die macht einfach Sachen aus Holz und zeigt das ziemlich cool. Weil die hat den Vorteil, dass sie wohl, ich habe jetzt vergessen, was es war, irgendwas mit Medien studiert hat und kann relativ gut mit der Technik umgehen und die Videos schön schneiden. Macht das aber sehr dezent. Finde ich sehr sympathisch. Gucke ich sehr gerne, weil es ist sehr angenehm zu gucken, weil die Videos eben so gut produziert sind. Und auch inhaltlich sehr tolle Erklärungen, wie man Sachen so aus Holz baut. Diverse Möbel zum Beispiel oder ja, macht relativ viel mit Sperrholz und MDF. Ist allerdings, hat wohl irgendwie so Sponsoren, die dafür sorgen, dass sie ziemlich teure Maschinen hat. Erklärt aber auch gerne, wie man das Gleiche mit eben, zum Beispiel mit einer handelsüblichen normalen Säge manuell macht, wenn man sich keine fancy Elektrosäge von Bosch Blau leisten kann, sozusagen. Das finde ich sehr sympathisch, dass eben auch gezeigt wird hier. Das kann man auch so machen, ist ein bisschen anstrengender, dauert länger, aber es funktioniert. Und wenn ihr nicht das teure Gerät habt, könnt ihr auch das machen. Also wird immer wieder so eingestreut an manchen Stellen. Deswegen, ja. Sehr sympathisch. Get hands dirty.
Schick, schick. Maker sind ja auf jeden Fall auch ein cooles Webthema. Ich glaube, das ist eine coole Empfehlung. Und ich finde auch ein großer Account, wenn er jetzt in einem Nischenthema ist. Ne, ich würde jetzt nicht unbedingt El Hotzo empfehlen. Den dürften in Deutschland wirklich alle, die im Internet unterwegs sind, mal gehört haben.
Ob sie wollen oder nicht.
Aber bei einem internationalen Account. Ja, passt. Sehr schön, sehr schön. Ich habe, also, ich habe schon wieder hier so Kollisionen. Ich mache einen Podcast jetzt, ne? Podcast-Empfehlung. Ich habe schon wieder hier Interessenkollisionen. Ich habe hier Schwierigkeiten, was ich empfehle. Ich habe mich entschieden für den Spektrum-Podcast. Also Spektrum der Wissenschaft. Ich glaube, das ist ein, ist das sogar ein gedrucktes Magazin? Ich bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls ein Magazin. Es gibt auf jeden Fall eine Webseite. Ich weiß nicht, ob sie es auch drucken. ja, die gibt es offensichtlich schon länger. Mhm. Und wohl auch gedruckt. Sorry, ihr Lieben. Die haben einen Podcast. Also die offensichtlich auch gedruckt erscheinen.
Die drucken ihren Podcast?
Hey, weiß auch nicht, verstehe ich nicht. Muss irgendwie so ein ganz, ganz hypermoderner Post-Internet-Shit sein. Neueste Folge, also der Podcast wird wohl von Detektor FM produziert. Das ist insofern interessant, weil die ganz viel mit Podcasts machen. Und die neueste Folge fand ich super interessant. Das ist nämlich ein Blick. Ich habe so eine gewisse Affinität zu so Geheimdienst und Krypto-Stories. Das ist jetzt wieder sowas. Es tut mir leid, wenn ihr euch das zu den Ohren rauskommt, dann nächstes Mal verspreche ich, machen wir irgendwas anderes. Dieses Mal Ich fand die Folge cool und der Podcast beschäftigt sich aber nicht nur damit, sondern auch mit allen anderen, also einer diversen Bandbreite von Wissenschaftsthemen. So aufbereitet für, ich sag mal, für jemanden, der einfach keinen fachlichen Hintergrund hat. Das heißt, in der Tiefe ist vielleicht nicht alles immer maximal präzise, aber schon gut gemacht. Und da geht es um den Kryptokrieg, Geheimdienst versus freie Forschung. Wir hatten das ja schon mal, also die Krypto-Wars hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Und für mich ging das zurück in die 90er Jahre. Damals hat man irgendwelche Quellcodes auf T-Shirts gedruckt und solche Stories. So, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht. Aber was ich nicht wusste, ist, dass die Kryptokriege tatsächlich auf die 70er Jahre zurückgingen. Und auch damals schon NSA versus, naja, in dem Fall freie Wissenschaft waren. Weil offensichtlich nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest wie wir es hier erzählen, die ganzen Leute, die zumindest in den USA, ich weiß nicht, ob es außerhalb der USA nennenswerte Forschung dazu gab, es klingt so, als ob nein, die ganzen Leute, die Fortschritte in der Kryptographie jenseits von dem, was die Enigma gemacht hat, im Prinzip, glaube ich, würde man das noch als polyalphabetische Substitution bezeichnen, das heißt, alles, was in Richtung heute asymmetrische Kryptographie und sowas geht, man weiß nicht, ob die NSA das schon kannte, aber das passierte nicht mehr öffentlich, weil scheinbar, sobald jemand das öffentlich publiziert hat, in dem Bereich geforscht hat, kam die NSA, hat gesagt, du mach mal eher nicht und willst du für uns arbeiten. Das scheint wohl so abgelaufen zu sein lange. Und in den 70ern kamen ein Mathematiker und ein, also zwei Mathematiker eigentlich, ein Prof, ein noch nicht mal Doktorand, weil er irgendwie so ein bisschen schräger Typ wohl ist, kamen zusammen und haben gesagt, okay, das kann nicht sein, dass hier kryptografische Verfahren nur hinter, ja, Geheimhaltungstüren existieren und haben sich für die freie Forschung eingesetzt in diesem Bereich. Und zwar Diffie und Hellman, den Namen, wer sich mit Verschlüsselung heutzutage beschäftigt, kennt das, weil es gibt ein Diffie-Hellman-Verfahren für Schlüsselaustausch. Das ist genau das, worum es da ging. Das heißt, Schlüssel, also Verschlüsselungskeys sicher zu übertragen, Grundlage für ganz viele heutige Verfahren. So ganz genau im Detail, muss ich sagen, kann ich euch hier nicht erklären. Dafür bin ich selber nicht genug drin, aber die Namen kennt man und die Verfahren sind auch heute noch relevant. Und da haben sich also zwei, ja, wie soll ich sagen, unabhängige Geister mit der NSA angelegt und gesagt, hier, wir wollen und wir sind der Überzeugung, dass kryptografische Forschung in die Öffentlichkeit gehört und nicht eine Sache sein darf, die nur der Staat und ja nur sozusagen hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ich finde das einen sehr interessanten Einblick in einen Teil der Geschichte, den ich noch überhaupt nicht kannte und auch eine Charakterisierung von diesen zwei Mathematikern, die da im Prinzip idealistisch gehandelt haben. Heute Geschichte geschrieben haben im Prinzip. Das ist natürlich was den ganzen Leuten, die das vielleicht im Geheimen vielleicht schon entwickelt hatten, denen entgangen ist. Aber es finde ich einen sehr coolen historischen Einblick in eine Zeit vor den Kryptokriegen, die ich aus den 90ern kannte. Also coole Empfehlung. Podcast allgemein, wie gesagt, wissenschaftliche Themen, immer so in ja, so relativ kurzen Folgen aus meiner Sicht aufbereitet. Diese Folge ist jetzt ungefähr 22 Minuten lang. Aber ganz konkret, diese Folge möchte ich euch ans Herz legen, wenn ihr euch irgendwie für das Thema interessiert. Und allgemein, der Podcast lohnt sich reinzuhören.
Auf jeden Fall ein relevantes Thema, weil man könnte sagen, diese beiden haben die Welt verändert damit. Ja. Die Welt verändern auch Leute, die, wie soll man sagen, den Genpool optimieren. Manche freiwillig, manche eher unfreiwillig und manche aus Blödheit.
Das kann in eine ganz schwierige Richtung gehen, aber wir sollten da jetzt schnell erklären, worauf wir hinaus wollen.
Ja, nee, also es geht um...
Wir kommen nachher noch zur AfD.
Okay, das hat mich
erwischt. Tiefschlag, sorry.
Uiuiuiui, das geht wieder ein Shitstorm. Es geht um DarwinAwards.com. Ein Webklassiker, nämlich 30 Jahre alt, diese Webseite. Und der Vorgänger des Webteils, wussten wir bis zu unserer Recherche vorhin auch nicht, ist noch ein bisschen älter. Nämlich so aus den 80ern, was habe ich jetzt gesagt? 85?
Usenet? Oh, Jahreszahl weiß ich nicht.
Ich glaube, es war 1985, darauf könnte man das zurückdatieren, ja. ich glaube, das kennt so ziemlich jeder, aber für die, die es nicht kennen, es geht einfach darum, dass, also es ist so, ja, wie sagt man, tongue in cheek, also so satirisch, sarkastisch, ein Negativpreis, dass Leute sich aufgrund extremer Blödheit sich aus dem Genpool entfernen, indem sie irgendwie sich nicht mehr also ihre Fortpflanzungsfähigkeit vernichten oder sich selbst halt gleich mit. Zum Beispiel, wenn, fand ich hier toll, der letzte vergeben wurde, war Vorfall von, nicht der letzte, aber ein Beispiel, 2019 wurde der erste Japaner mit dem Diamond Award ausgezeichnet. Er hat den höchsten Berg Japans außerhalb der offiziellen Wandersaison bestiegen, unpassend ausgerüstet und bekleidet, und hat in einem Livestream gesagt, hey, das ist übrigens besonders gefährlich, diese Gegend. Ja, und ist dann irgendwie in den Tod gestürzt. Ja, das ist wirklich ein Paradebeispiel, weil das ist wirklich vorsätzliche Blödheit. Das heißt, er wusste, dass das lebensgefährlich ist, hat es riskiert und sein Leben verloren. Ja, und da ist eben dieses, sarkastisch sagt man, der ist jetzt raus aus dem Genpool, diese Blödheit wird sich nicht vererben.
Ich glaube, diese Einsichtsfähigkeit ist Teil der Anforderung, ne? Das, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das.
Ja, es ist wohl definiert, der Kandidat bzw. Preisträger muss die folgenden Kriterien erfüllen, schreibt hier Wikipedia, und ich glaube, die schreiben das gut. Fortpflanzungsunfähigkeit, Originalität, eigenes Verschulden, Reife und Richtigkeit. Na, also der Preis geht nicht an Kinder, die aus Versehen irgendwo abgerutscht sind. Das wäre unfair.
Ja.
Zum Beispiel. Ja, und Originalität finde ich toll. Es muss eine außergewöhnlich dumme Fehleinschätzung stattfinden, mehr als die übliche Blödheit. Weil Fehleinschätzung, wenn er doch gesagt hat, das ist übrigens besonders gefährlich. Okay, die Fehleinschätzung in dem Fall war, dass er der Meinung war, er müsste jetzt trotzdem lang gehen. Gut.
Ja.
Also, ja, außergewöhnlich blöd, diese Fehleinschätzung zu machen, nachdem er es schon gesagt hat.
Ja, die Fehleinschätzung war so ein bisschen mittelbar, das ist richtig, weniger explizit geäußert.
Genau.
Hatten wir erwähnt, dass das von Studenten der Stanford University initiiert wurde?
Jetzt schon.
Sehr gut. Hast du die Story mitbekommen, wo der Typ ausprobiert hat, was passiert, wenn man die Fontäne in Genf umarmt oder seinen Kopf reinsteckt? Er hat sich aber nicht
vor kurzem erst, oder?
Das war jetzt die Tage. Er hat sich aber nicht dafür qualifiziert. Er hat es Verletzungen oder mittleren Verletzungen. Aber er hat es sonst wohl ganz okay überlebt. Aber ich meine.
Der Versuch war da.
Es war schon mal ein Effort in der Richtung erkennbar. Meine Güte. Ja, wer das nicht kennt, JetDo googeln. Das Ding ist, also ich meine, ihr kennt ja Wasser, und wenn man sich anschaut, wie hoch das ist, kann man sich auch vorstellen, mit welchem Druck, / Geschwindigkeit das da rauskommt und ob das eine gute Idee ist, ja, da mal den Kopf reinzuhalten. Nun gut, die Kurzmeldung. Kommen wir zu den Kurznews. Heute, ja, weil ich schon AfD erwähnt hatte, irgendwie ist die AfD so ein bisschen in Social Media, wie soll ich sagen, aufgegriffen worden. Sie haben es auch leicht gemacht. Die haben ja diese komische Europaparlamentarier-Abgeordneten-Nominierungsveranstaltung gehabt und so. Und die junge Alternative ist negativ aufgefallen. Ja, also, meine Güte. LinkedIn hat sich da so ein kleines bisschen negative Publicity, wenn man so will, eingetreten, weil die nämlich irgendwie scheinbar der Meinung sind, dass man ja gegen die Community-Richtlinien verstößt, wenn man irgendwie, verfassungsfeindliche Umtriebe der Partei benennt. Gleichzeitig aber die Möglichkeit, das dann wieder richtig zu stellen, scheinbar sehr schwer macht. Also, du hattest was von einem SPD-Abgeordneten, dem das passiert ist. Das war auch LinkedIn, oder? War das eine andere Plattform? Mhm. Ich habe hier von einem Anwalt für unter anderem Digitalthemen, der hat darüber geschrieben, der hatte dann auch eine Interaktion mit LinkedIn, er hat nämlich überlegt, ich weiß zwar nicht auf welcher Rechtsgrundlage, aber dafür ist er wahrscheinlich Anwalt, gegen LinkedIn vorzugehen, weil sie seine Äußerungen über die AfD gesperrt haben. Die Pointe an der Stelle ist, dass er meinte, ja, LinkedIn war total kooperativ und die haben gleich gesagt, sie schalten es wieder frei. Aber es ist wieder gesperrt. Das hat also sehr nachhaltig funktioniert. Ich bin mal gespannt. Wenn der damit LinkedIn verklagt oder abmahnt, wäre das natürlich absolutes Popcorn-Kino. Wir dürfen gespannt sein. Ja, also irgendwie LinkedIn sieht da gerade nicht so gut aus. Da sollte man vielleicht ein bisschen sensibler sein, was man da automatisch wegblockt und wem man gleichzeitig Raum lässt. Ich glaube, es ist kein strukturelles Problem wie auf anderen Plattformen, aber muss man schon gucken. Dann gibt es hier einen Bericht, dass die AfD vielfach auf TikTok mittelbar unterwegs ist. Der offizielle Account von denen ist dort wohl schon länger gesperrt. Aber es gibt Leute, die, ja, muss man sagen, ey, Props für TikTok. es gibt Leute, die halt AfD-Themen oder auch Positionen promoten und das scheinbar viel über Livestreams tun. Da gibt es hier eine Seite, die ja zu Medienkompetenz und der Verantwortung von Bildungseinrichtungen und Eltern aufruft, um für Kinder einzuordnen. Ja, also die präsentieren sich da sehr anschlussfähig und es findet halt in der gewohnten Umgebung von Kindern halt im TikTok-Feed irgendwie statt und da wird dazu aufgerufen, dass man entsprechend die Medienkompetenz der Kinder schulen muss, damit sie da nicht irgendwie Leuten auf den Leim gehen, die halt ihr extremes Gedankengut vielleicht ja sozusagen gut verkaufen können und da so in die junge Generation einsickern wollen. Müssen wir mal weiter beobachten, was da passiert. Mir ist eher so, ja, so Sachen untergekommen, wie es gibt so ein Filter, wo, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so Filter, das sind eher fast so Games, wo Leute so über dem Kopf so Paneele haben, wo dann irgendwas random kommt.
Ja, sieht man total weird.
Ganz viel auch auf YouTube Shorts und so. Und da hat jemand was für AfD-Zitate gebaut. Also das heißt, du hast dann so, läuft dann so durch und dann so AfD-Zitate und irgendeins bleibt dann oben stehen und es ist wirklich erschreckend, was da schon mal Leute von offiziell gesagt haben. Das ist eher das, was ich auf TikTok sehe, aber du kriegst natürlich auch immer Sachen. Also ne, TikTok ist ja besonders gut darin, Leute zu ihren Likes und Sehgewohnheiten passenden Content zu empfehlen über die For You-Page. Das heißt jetzt natürlich nicht unbedingt, dass jemand entsprechendes Gedankengut gut findet, bloß weil er AfD-Livestreams empfohlen bekommt. Aber gleichzeitig kann sich natürlich, wenn man da nicht aufpasst, eine Tendenz verstärken, sodass man da wahrscheinlich gar nicht mehr so ganz einfach rauskommt, wenn einem das nicht bewusst ist, in welcher Ecke man da verortet wird.
Ja, das Problem hatte Facebook ja auch schon mal. Also das ist ein bekanntes Phänomen.
Ja. Facebook hat sich also in meiner Wahrnehmung da jetzt auch nicht viel von berappelt. Ich weiß nicht, ob die allgemeine Wahrnehmung anders ist. Ich hoffe, dass das TikTok besser damit umgehen kann.
Schön wäre es auf jeden Fall, weil sowas ist brandgefährlich, aber TikTok hat ja sowieso oder nebenbei noch den Ruf weg, dass die den Auftrag hätten, den Westen zu verblöden. Es ist halt immer noch so eine plausibel klingende Verschwörungstheorie, sag ich mal vorsichtig. Man weiß es nicht, aber
das sind die besten Verschwörungstheorien.
Man hat es auch noch nicht widerlegt.
Tja.
Ich habe noch eine Kleinigkeit gefunden, wo ich gerade Facebook erwähnt habe. Was ganz Witziges, so ein Hell Freezes Over-Ding. Meta möchte gerne sich für Datenschutz einsetzen und kriegt Gegenwind. Denkst du so, hä, wie, was, wie? Ja, was die gerne machen würden, einfach um mal so verantwortungstechnisch fein raus zu sein, ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einbauen im Facebook Messenger und in WhatsApp haben sie das schon drin.
Instagram Direct Messages vielleicht?
Ja, ich dachte, das hätte ich eben auch gelesen, aber nur Facebook Messenger? Ups, ja, gut. Bleiben wir dabei. Die wollen in den Facebook Messenger Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einbauen. Kurze Wiederholung, im Gegensatz zu einer Transportverschlüsselung ist es bei Ende zu Ende wirklich extrem schwer, die Nachrichten abzuhören. Das heißt, das schließt den Provider ein, beziehungsweise Dienstanbieter in dem Fall gibt also Meta, würde dann aufgeben, in die Nachrichten reinschauen zu können, um, weiß ich nicht, Analytics zu machen zu Werbezwecken und so weiter. Und gleichzeitig, wenn das sauber implementiert ist, haben auch Geheimdienste ein Problem, da reinzuschauen. Das ist ja so der Grund, warum Signal das zum Beispiel sehr früh gemacht hat und für sehr wichtig findet.
Mhm.
Ja, und da kommt auch der Gegenwind her. Unter anderem sagt FBI, nee, das macht ihr mal bitte nicht. Ja, also das ist sehr skurril, dass sich jetzt Meta sogar mit dem FBI anlegt, um den Datenschutz der Nutzer deutlich zu verbessern.
Naja, Wahnsinn. Traurig ist im Prinzip, dass sie das müssen, ja. Im Prinzip ist das so ein bisschen unsere Chat-Überwachungsdiskussion der EU, nur auf US-Ebene, aber ja, eigentlich sollten die Staaten das Interesse haben, die Privatsphäre ihrer Bürger eher zu schützen, aber das Problem haben wir ja ganz häufig.
Genau, also schützen, aber bitte nicht richtig, denn vielleicht müssen wir doch reingucken. Also man kann es nicht oft genug wiederholen. Gibt es nur ganz oder gar nicht. Entweder es ist so richtig, richtig geschützt, dann kann keiner die Daten entschlüsseln, oder es ist halbgar gemacht und dann wird jemand den Weg finden, wie funktioniert die Backdoor fürs FBI. Die wird dann einfach auch von anderen mitgenutzt. Das ist in der Praxis einfach ziemlich üblich, dass das dann dummerweise passiert.
Gut, deswegen, aber wer würde geheime Keys verlieren oder sowas, mit denen du das entschlüsseln könntest oder sowas? Also das würde ja niemandem passieren. Zum Beispiel nicht Microsoft oder sowas.
Ja, also im Grunde genommen mit großen Cloud-Anbietern ist man ja schon auf der sicheren Seite.
Da wärst du safe.
Voll übertrieben eigentlich, ja.
Nee, also
weiß auch nicht, was die immer für einen Wind machen. Das geht ja nur wieder um Klicks, ganz klar.
Ja, wahrscheinlich, Clickbait. Was sich mir da immer nicht erschließt, ist, selbst wenn du der größte Bürger-Privatsphärenfeind bist, das sind ja meistens dann noch Leute, die finden die Wirtschaft irgendwie wichtig, und ich meine, Unternehmensgeheimnisse gibt es ja dann auch noch. Die könntest du ja als, weiß ich nicht, als feindlicher Staat dann auch einfacher ausspionieren. Aber hey, Logik finde ich an der Stelle sowieso ein bisschen Problem in der Argumentation. Das passt dann da mit rein für mich.
Ja, erst haben sie Angst, von den Chinesen bespitzelt zu werden. Und dann wollen sie die Verschlüsselung nicht ordentlich machen. Ja, hallo, entscheidet euch mal. Was denn du?
Ja, sonst können wir auch gleich Alibaba Cloud nehmen. Da können wir vielleicht noch ein paar Cent sparen.
Ja, ist bestimmt billiger.
Könnte sein. Ich habe jetzt die Preise nicht im Kopf, aber ja.
Und haben die ihre Tokens schon verloren?
Ja, die wahrscheinlich
sogar
nicht.
Sogar sicherer.
Ja, wer weiß. So bitter.
Ja,
gibt noch einen Fall. Falsch. Es gibt noch einen Fall, wo ich Meta in Schutz nehmen würde. Ich weiß, das sage ich auch nicht so oft, aber Kanada hat Waldbrandprobleme. Das ist sehr bitter, denn die gehen wahrscheinlich auf den Klimawandel zurück. Deswegen sollten wir da dringend mal was gegen tun. Aber die aktuelle Propaganda, Medienberichterstattung, sagt, Meta stünde der Absicherung oder der Bekämpfung, nicht der Bekämpfung der Brände, aber sozusagen der Sicherheit der Bevölkerung im Weg, weil sie nämlich das Teilen von Nachrichten über diese Brände verhinderten. Und naja, auf der allerersten Ebene erscheint das korrekt, denn tatsächlich kann man gewisse Links nicht teilen von kanadischen Medien auf Facebook. Das heißt, diese Informationen werden von Facebook, naja, so mittelbar unterdrückt. Aber wenn man näher reinschaut, sieht man, dass das Ganze darauf zurückgeht, dass es ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger gibt. Das Thema ist auch in der EU nicht neu, haben wir im Prinzip auch. Das erste Mal, als wir das hatten, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die aktuelle Implementierung ist, das erste Mal, als wir das hatten, führte das einfach dazu, dass praktisch alle Medienangebote, zum Beispiel Google, ich glaube, es ist immer noch so eine Pauschallizenz erteilt haben, weil sie nämlich festgestellt haben, dass das gar nicht so geil ist, wenn man nicht gefunden wird. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das in Kanada nicht geht oder was da das Problem ist, weil, naja, wenn du ein Unternehmen dazu verpflichtest, dass es dafür bezahlt, dass Leute halt Sachen posten, weil du die Rechtslage so gemacht hast, dann ist das irgendwie so ein bisschen komisches Denken. Das heißt, man kritisiert Meta dafür, dass sie einfach eine Zahlungspflicht vermeiden, die sie halt im Prinzip vermeiden können, weil, naja, also du kannst, finde ich, Meta schlecht zwingen, dass sie beliebige Links auf ihrer Plattform teilen lassen müssen, wenn sie dafür bezahlen müssten, diese Links dann anzuzeigen oder beziehungsweise auszuliefern.
Ist das politisch inkorrekt, wenn ich sage, das sind ja Mafia-Methoden? Also ein bisschen so ein, also ich will jetzt nicht sagen Schutzgelderpressung, aber eigentlich will ich das schon sagen.
Ist bestimmt politisch inkorrekt, aber also ich sehe jetzt auch nicht, ich meine, Justin Trudeau stellt sich hin und weint große Krokodilstränen, aber sorry, also ich meine, entweder müsste man halt eine pauschale Lizenz erteilen oder man müsste das Gesetz kurzzeitig anpassen, wenn man dann die Sicherheitsaspekte davon haben möchte, aber du kannst ja nicht sagen, ja, wir wollen hier, dass ihr euren Service anbietet, aber zahlt mal bitte dafür. Also, ja. Sorry, großer Fail und natürlich die Presseverlage, die darüber schreiben, sind natürlich, ne, das, also sind jetzt nicht komplett unparteiisch in der Frage. Das heißt, die erzählen euch an der Stelle möglicherweise ein bisschen, wie soll ich sagen? Es ist nicht falsch, es ist nur auch nicht richtig.
Es hat einen Bias.
Genau, einen kleinen Bias. Ein bisschen. Naja. Schwierig. Was auch schwierig ist, die Webseite von YouTube.dl ist offline. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist. Ich hoffe, dass es gefixt wird. Wir hatten darüber ja schon mal erzählt, ne? YouTube.dl, das Produkt, was auch Content Creator selber nutzen, um Daten zum Beispiel von YouTube runterzuladen. Da hat jetzt offensichtlich das beliebte, bekannte, ich glaube Landgericht Hamburg war es, genau, inzwischen eine... das ist kompliziert, also es gibt irgendwie eine Hinterlegung einer Sicherheitsleistung und dann muss der Betreiber, in dem Fall Uberspace, ja aus Mainz, sehr sympathisch, musste den Zugang sperren. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte unter anderem gehen dagegen vor, aber die Musikindustrie auf der Gegenseite hat halt erstmal diese, wie soll ich sagen, diese Sicherheitsleistung hinterlegt und dann müssen die, nach meinem Verständnis, das jetzt erstmal umsetzen, aber da gibt es wohl noch ein Verfahren. Moment, es ist ein Urteil des Landgerichts und es gibt, man hofft, dass eine höhere Instanz das Urteil aufhebt. So rum war es. YouTube.dl könnte alternativ natürlich auch einen anderen Host-Provider nehmen, aber ich meine, im Prinzip passt das gut zusammen. Der Betreiber laut Golem sagt dazu, also Jonas Pasche, sagt dazu, ich habe jetzt keine andere Wahl mehr, als dem Urteil zu folgen. Andernfalls droht mir eine Geldstrafe von 250.000 Euro oder eine Gefängnisstrafe. Warum das kritisch ist und meiner Meinung nach ein Quatsch oder Fehlurteil, haben wir an anderer Stelle erzählt. Ich hoffe, dass sich das richtig stellen lässt in einer höheren Instanz. Aber wie gesagt, das Landgericht Hamburg ist auch schon an anderer Stelle negativ aufgefallen, auch hier im Podcast.
Ja. Auch richtige Reaktion von Jonas Pascha an der Stelle, dass er sein Statement dazu abgegeben hat und auch ganz klar sagt, hier, das hat genau diese Implikationen. Also der ist da überraschenderweise der gleichen Meinung wie wir.
Hä, als ob der irgendwie Internet versteht und so und das Landgericht Hamburg vielleicht irgendwie nicht oder so. Ja, verstehe ich nicht.
Könnte glatt meinen, er macht das beruflich.
Also, dabei ist auch die Musikindustrie in der Historie des Netzes immer so progressiv und so positiv für die Weiterentwicklung des Netzes und so alles gewesen.
Lustigerweise hat er das Interview anscheinend mit Torrent Freak geführt.
Stimmt, das ist eine nette Side-Note, ja.
Ja, ich kann auf jeden Fall verlinken, es ist lesenswert.
Guter Punkt, ja. Guter Punkt. Sorry, wir haben da nur die Sekundärquelle genannt mit Golem.
Ich habe beide gelesen, beide gut.
Sehr gut. Wir verlinken beides. Lest beides. Schaut euch die Originalquellen an. Sonst, wer weiß, was zwischendrin verloren geht. Nochmal kurz zu Games. Und zwar Rockstar. GTA-Macher. Die haben eine Firma gekauft. Das passiert ab und an. An der Stelle ist es aber relativ interessant. Und zwar die Firma, ja, beziehungsweise Firma ist eigentlich falsch. Ein Team. Was das konkret heißt, scheint nicht ganz klar zu sein. Zumindest hier auf dem Stand noch nicht. Vielleicht haben wir da noch Updates zu. Falls ja, Shownotes. cfx.re ist das Thema. Es geht um das Team hinter dem GTA 5 Rollenspiel, also GTA Roleplay, Servern, 5M und Red M. Das ist jetzt eine Szene, in der bin ich gar nicht drin. Ich kann das nicht bewerten. Ich kenne nur GTA Roleplay halt als zum Beispiel große Kategorie auf Twitch. Also das sind im Prinzip Leute, die auf GTA Multiplayer-Servern halt sozusagen Charaktere spielen, die so relativ konsistente ja, Alltagsleben führen in dem Spiel. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Community. Also nicht in die, ne, es gibt auch da toxische Leute, aber im Prinzip als kreative Nutzung eines Spiels eigentlich finde ich ziemlich cool. Und naja, man ist da so ein bisschen skeptisch, weil Rockstar Games nicht unbedingt super Fan-Projekt offen ist. Nintendo lässt grüßen. Also, naja, man muss sehen, was das heißt. Die positive Seite könnte natürlich sein, dass sie das so embracen und selber als positiv für ihr Angebot werten. Es ist auf jeden Fall eine, finde ich, bemerkenswerte Entwicklung. Für Leute, die das nicht verfolgen, mag das irgendwie eine totale Side Note sein, aber diese Szene ist relativ groß. Und wenn man sich so Roleplay Content oder Roleplay Communities anschaut, dann ist das auch zumindest in meiner Wahrnehmung die wahrscheinlich größte. Es gibt ja auch so Roleplay Server in WoW und so, das habe ich aber schon. Also wie groß die jetzt heute noch sind, weiß ich nicht, habe ich lange nichts gehört. Aber GTA RP ist auf jeden Fall eine Twitch-Kategorie, die nicht unbedeutend ist und auch darüber hinaus, glaube ich, wesentlich und auch ein Stück weit Internetkultur beeinflussend. Wir werden sehen, was passiert. Also es ist scheinbar nicht klar, welche Implikationen das haben wird. Idealerweise macht das irgendwie GTA 6 vielleicht cooler, wenn man es richtig positiv sieht. Ansonsten muss man sehen. Ich hoffe, es macht nicht irgendwie Einbußen für Leute, die das als Hobby haben und da jetzt irgendwie negativ von betroffen sein könnten. Weiß ich nicht. Muss man sehen. Fand ich aber eine relevante News.
Joa.
Vielleicht noch eine Kleinigkeit, ein kleines Update. Wir hatten kurz im Krypto-Kontext, also Kryptowährungskontext, die Pleite von FTX erwähnt. Das ist eine Krypto-Börse. Die haben ja offensichtlich sehr kreativ mit ihren Mitteln gewirtschaftet. Und Sam Bankman-Fried, der Gründer, fand das erstmal relativ unkritisch. Dann hat er so ein bisschen was zugegeben. Dann wurde er irgendwann festgenommen, ins Gefängnis geschickt. Jetzt sieht es so aus, als hätte er nicht nur einfach Gelder veruntreut, möglicherweise, und zumindest sehr, sehr kreativ gewirtschaftet, sondern auch noch damit politische Einflussnahme betrieben. Das ist doch toll, oder? Wenn du US-Politik beeinflusst mit Geldern, die du von deinen Kunden geklaut hast. Das ist doch das, was man hören will.
Er hat wenigstens was draus gemacht.
Okay, so gesehen,
wenn ja. Schon, denn schon.
Konsequent.
Ja. Kann er nicht alles für sich behalten.
Ja, okay, also so gesehen, ja, auch ein bisschen in der Politik verteilen. Die US-Behörden werfen ihm Betrug epischen Ausmaßes und Geldwäsche vor. Naja, wir werden das im Oktober, fängt der Prozess an. Wir werden mal schauen. Er hat offensichtlich, wurde wegen Verdachts der Zeugenbeeinflussung verhaftet jetzt. Naja, ein richtiges Herzchen, der gute Sam. Ja, ich glaube, von meiner Seite war es das im Wesentlichen. Ganz komische Side Note, falls ihr damit was anfangen könnt, schreibt es auf dem Discord. Ich glaube, der Pizza-Burger kommt nicht wieder. Trotz kleinem Sturm im Twitter-Glas. Aber ja, ansonsten wäre es das von meiner Seite. Wenn du nichts mehr hast?
Ja, dann würde ich sagen, Deckel drauf, ne?
Genau, folgt uns auf allen relevanten und irrelevanten Social-Media-Plattformen. Kommt auf den Discord-Server, wenn ihr gerne mit uns reden möchtet oder Einsendungen, Anregungen, Feedback mit uns teilen wollt. Ihr könnt den Podcast und unsere Arbeit auf Spotify, auf Steady unterstützen. Ihr könnt uns auf Spotify hören, auf Steady unterstützen. Vielen Dank für diejenigen, die das tun. Das ist super nett und super hilfreich. Macht das auch gerne, wenn ihr denn mögt. Ich glaube, das war alles. Ihr könnt uns auch Mails schreiben an info@scheiß-inter.net. Hat aber auch noch nicht viel stattgefunden. wählt gerne den Kontaktweg eurer Wahl. Ansonsten sprechen wir uns wieder in 14 Tagen. Ich hoffe, ihr hört uns wieder in 14 Tagen. Empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr jemanden kennt, der auch sich für Netzthemen interessiert, dann solltet ihr ihm dringend unseren Podcast ans Herz legen. Ja, denn nur so können wir auf unserem Weg zum Daily Podcast Reichweite gewinnen.
Ja, that's the spirit. Jawohl.
Genau. Also, empfehlt uns weiter. Bleibt uns treu und wir sprechen uns im September wieder. In dem Sinne, macht es gut.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.